Von den Mönchen lernen Kung Fu oder was? Ich danke euch, dass ihr euch für den Titel schon vorhin entschuldigt habt. Ich hatte was völlig anderes eigentlich im Sinn, als ich Johannes, eurem Pfarrer, das Thema vor Monaten geschickt habe. Und dann dachte ich, ihr wollt es kämpferisch, ihr kriegt es kämpferisch. Dann gibt es eben was anderes. Ich möchte euch gerne, wo ist er? Da ist er. Ich möchte euch gerne einen Kämpfer vorstellen. Ihr seht, er ist schon eine Ecke tot, über 1600 Jahre. Aber er hatte wesentlichen Einfluss auf das christliche Mönchtum. Und das Interessante ist, er wollte eigentlich überhaupt kein Kämpfer sein. Er hatte nie im Sinn, ein Kämpfer zu werden. Im Gegenteil, was er wollte, war in Frieden und intimer Gegenwart mit Gott leben. Und er hat gemerkt, ich kriege das im Alltag nicht hin. Auch damals schon vor einiger Zeit war der Alltag laut. Die Zivilisation, in der er lebte, bot Abwechslungen und Ablenkungen aller Art. Und er hatte diese Sehnsucht, ganz radikal nur für und mit Gott zu leben. Und was hat er gesagt? Ich muss hier raus. Und er ist, das haben damals einige gemacht, ab in die Wüste. Einer von den Wüstenmenschen. Und der Plan war, in der Wüste habe ich wirklich Ruhe. Von allem Müssen, von allen Ablenkungen, da bin ich ganz mit Gott alleine, kann ganz mit Gott und für Gott leben. Und er kommt dort an und mit dem ersten Tag ist er frustriert, weil er feststellt, kein Alltag, keine Ablenkungen und trotzdem ist es hier, weiß Gott, nicht das Paradies. Im Gegenteil, ständig irgendwelche zerstörerischen, aggressiven, dunklen Gedanken, die mich anfliegen, die mich entweder nur von Gott wegziehen oder in irgendwas Dunkles reinschubsen. Und er hat gemerkt, das wird hart. Aber anstelle sofort wieder zurückzuziehen in die Zivilisation und so ein bisschen den Durchschnitt zu wählen, das, was dann eben so geht, im Rahmen des Alltags, hat er beschlossen, ich gucke mir das erstmal an. Ich gucke mir das erstmal an, was sind das eigentlich für Gedanken? Was ist das, was mich da ständig anfliegt und aus mir oder von außen herankriegt oder aus mir heraus? Irgendwie, also irgendwas ist da, was ist das eigentlich, was sind das für Gedanken, wann kommen sie? So. Hat sich sozusagen ein Stück neben sich gestellt und einfach mal beobachtet, was passiert da eigentlich in mir. Und er hat festgestellt, all diese Gedanken unterschiedlichster Art, unterschiedlichster Couleur, zu unterschiedlichsten Zeiten, mit unterschiedlichen Ergebnissen, lassen sich zurückführen auf so ein paar Urkräfte, ein paar Urgedanken. Er hat das sogar damals Dämonen genannt. Ich will gar nicht auf Dämonen hier raus, aber ich finde interessant, dass er sagt, es ist etwas, was nicht einfach ist, so bin ich halt, das ist halt in mir drin, das ist eben so, sondern er sagt, nein, das sind Sachen, die erstmal nicht ich sind. Ich möchte mich dagegen zur Wehr setzen können. Also sozusagen, er sagt nicht einfach, ich bin halt so, sondern er sagt, da kommt etwas auf mich zu, aber das ist nicht ich, ich kann mich dazu verhalten. Also er hat das Dämonen oder Urgedanken genannt. Und ich möchte euch die sechs wesentlichen dieser Urgrundgedankenkräfte, er hat es eben auch Dämonen genannt, aber ihr wisst jetzt, was ich damit meine, nennen. Das erste, die Völlerei. Ihr werdet merken, das erinnert an die sieben Todsünden. Das ist dann später daraus gemacht worden in der katholischen Kirche. Macht, finde ich, als Todsünden wenig Sinn. In diesem System macht es sehr viel Sinn. Völlerei meint, Essen und Trinken haben mehr Macht über mich, als gut für mich ist. Jetzt könnte man sagen, naja, also wenn man das vergleicht mit dem, was gleich noch kommt, ist Völlerei eigentlich relativ niedlich. Warum packen wir Völlerei in diese sechs großen zerstörerischen Grunddinge? Und das Interessante ist, die geistliche Beobachtung, dass die Völlerei, also wenn ich mehr zu mir nehme, essen, trinkend oder was auch immer als gut ist, über das Maß hinausgeht, dann übe ich täglich mehrmals Maßlosigkeit sozusagen ein. Ich trainiere meinen Geist, mein Inneres auf Maßlosigkeit. Und das Interessante ist, wer auf dem Bereich Essen und Trinken öfter mal maßlos ist oder vielleicht sogar sehr regelmäßig, der ist auch auf anderen Gebieten des Lebens oder fällt ihm schwer, das Maß zu halten. Einfach, das hat was mit Maßlosigkeit einüben zu tun. Das nächste, einer der Klassiker, die Unzucht. Er hat damals geschrieben, der Gedanke der Unzucht zwingt verschiedene Körper zu begehren. Ausschlaggebendes Mittel hier meist die Fantasie, heute so perfekt und sensationell befeuert von allen Möglichkeiten optischer Art über Medien aller Arten. Und der Gedanke der Unzucht erfüllt unsere Fantasie mit unreinen Bildern. Und das Interessante ist, er hat selber, gerade eben war noch nichts und zack, ist man irgendwie drinnen. Und wenn man dieser Unzucht nachgeht, diesen Gedanken, wenn man sie hineinlässt und nachdenkt und weiterdenkt und in diesen Rausch sich hineinschubsen oder locken lässt, dann landen wir schnell in Pornografie, in übermäßiger Selbstbefriedigung, in Seitensprüngen, in Verhältnissen, in all dem eben, was wir dann tun, um den sexuellen Hunger in uns, der groß geworden ist, irgendwie zu stopfen und zu füllen. Also es ist dann im Grunde egal, womit, mit wem oder was ich meinen sexuellen Hunger stille, er muss eben gestillt werden. Unzucht, das ist dieses wuchtige sexuelle Haben-Wollen sozusagen. Apropos Haben-Wollen, wir Menschen sind ganz gut im Haben-Wollen. Der nächste große Gedanke, die Habsucht und seine Zwillingsschwester oder der Zwillingsbruder, der Neid. Zuerst einmal die Habsucht. Das Grundmotto lautet, du hast nie genug. Mehr. Du brauchst mehr. Was sehr seltsam ist, weil wir in einer Zeit leben, in der wir alle mehr als genug haben. Ich habe vorgestern mit meinen Zehntklässlern Thema Gerechtigkeit weltweit und es ging ums Thema Nahrungsmittel. Und da war ein Supermarktchef, glaube ich, oder war es ein Professor für irgend sowas. Jedenfalls sagte der, interessant, in den 50er, 60er Jahren hier in Deutschland hatten wir im Lebensmittelhandel die Aufgabe, hungrige Menschen satt zu machen. Und er sagt, seit geraumer Zeit haben wir genau das umgekehrte Problem. Wir müssen satte Menschen hungrig machen. Wir müssen Bedürfnisse wecken, die noch gar nicht da sind. Das heißt, obwohl jeder von uns vermutlich 30-60% Dinge besitzt, im Kühlschrank, im Speicher, im Kleiderschrank oder sonst irgendwo, mehr als wir eigentlich wirklich zutiefst zum Leben sinnvoll bräuchten, sind wir immer wieder der festen Überzeugung, das und das, das brauche ich aber schon noch unbedingt. Ich brauche dieses eine neue iPad oder dieses neue Smartphone oder dieses neue Auto oder neue Schuhe oder ein neues Oberteil, eine neue Motorsäge und so weiter. Der Neid ist gar nicht so weit entfernt von der Habsucht, deswegen habe ich ihn hier mal dazu gepackt. Der Neid will ja auch haben oder ist frustriert, dass jemand anderes mehr hat oder schöner ist oder sonst irgendwas als ich. Ein Psychotherapeut, Heiko Ernst, schreibt, wie der Neid funktioniert. Er schreibt, der Neid schnürt die Kehle zu, sticht und nagt in den Eingeweiden und zwingt das Denken immer wieder in seinen Bann. Und dabei gilt, der Neid kann nie befriedigt werden, genau wie die Habsucht. Der Neid ist unersättlich, genau wie die Habsucht, denn er wird immer irgendeinen Menschen finden, der auf irgendeinem Gebiet im Vergleich besser abschneidet oder mehr hat oder. Habsucht und Neid. Die vierte Urgewalt gedanklicher Art ist der Zorn. Der Zorn ist ein Gedanke oder eine Kraft, die uns überkommt, wenn uns Unrecht getan wird. Oder wenn wir denken, dass uns Unrecht getan wird. So weit auseinander, das muss man erst einmal klar auseinanderhalten. Manchmal denkt man das auch nur. Und dann, wenn uns Unrecht getan wurde oder wir es dafür halten, dann bestürmt uns dieser Gedanke des Zornes wie eine Art wildes Tier und will, dass wir diesen Zorn ausleben, dass wir zurückschlagen, dass wir uns rächen, dass wir es dieser Drecksau nicht noch einmal erlauben, dass der oder die es nicht wagt, noch einmal so etwas an mir zu tun. Und wenn wir diesen Zorn in uns einlassen und ihn vor uns her und uns vor ihm hertreiben lassen, dann beginnt in unserem Leben so eine Art Krieg. Ein Krieg gegen den anderen. Erst einmal in Gedanken, dann möglicherweise auch über die Gedanken hinaus. Und das vergiftet unser Leben natürlich ganz genauso wie das Leben dieses anderen. Das fünfte, interessant, die Trägheit. Der Gedanke der Trägheit. Die Trägheit sagt, keinen Bock, wie mühsam. Nee, jetzt nicht. Lass gut sein. Erst nochmal eine Runde auf die Couch hauen, nochmal Smartphone checken, nochmal Lieblingsserie gucken, dies oder jenes, ein bisschen machen. Das andere mache ich später oder ein andermal oder so. Und damit Partnerschaft, eigene Kinder, Freundschaften und so weiter. Trägheit ist so eine Art sanfter Sog, ganz freundlich, während Unzucht oder Zorn oder so sind, so ein bisschen brutal, rütteln an den Türen. Aber Trägheit ist ganz sanft. Ein sanfter Sog, der uns schleichend in die Erschlaffung, ich mag das schöne deutsche Wort Erschlaffung hier, der uns schleichend und unaufhörlich in die Erschlaffung führt. Und zwar genauso unseres Glaubens wie in die Erschlaffung der Beziehungen zu meinem Ehepartner, zu meinen Kindern, zu einem guten Freund, zu einer guten Freundin. Das Lieblingsmittel der Trägheit ist Ablenkung. Auch da leben wir heute in Zeiten, wo Ablenkung noch nie so sensationell viel und zugänglich war und überall und allgegenwärtig wie zurzeit. Mithilfe Ablenkungen aller Art schläfert die Trägheit unsere Beziehungen ein. Und zwar so lange, bis wir nur noch ausgesprochen leidenschaftslos, selten und äußerlich, nur noch auf der äußeren Oberfläche, sei es mit Blick auf Gott beten, Bibel lesen, oder sonst irgendetwas tun, oder aber auch meinem Partner etwas Gutes tun, mit meinen Kindern spielen, doch nochmal irgendwas mit einem guten Freund oder einer guten Freundin machen, was über das WhatsApp-Schreiben hinausgeht. Und sechstens und letztens, der Stolz. Der Gedanke des Stolzes wird immer erst dann so richtig zudringlich, wenn wir irgendetwas gut können, wenn uns irgendetwas gut gelungen ist. Das ist übrigens auch geistlich böse, weil sollten wir uns darin üben, tatsächlich die anderen Dinge so halbwegs in den Griff zu kriegen, gibt es immer noch den Stolz, der es feiert. Der feiert, wie gut wir geworden sind im Nicht-Völlerei betreiben, im Nicht-Sich-der-Umzug hingehen und so weiter. Also auch geistlich ein interessantes Teil der Stolz. Gerade die Starken, die Begabten, die Disziplinierten, Intelligenten und Fleißigen sind anfällig. Und das Gemeine ist, dass der Stolz, die alte Drecksau, sage ich manchmal, wenn mir etwas gut gelingt, dann freue ich mich normalerweise. Und das ist gut. Bitte, wir dürfen und sollen uns freuen. Das Gemeine am Stolz ist, dass er kommt und dass er diese Freude sozusagen, diese relativ reine, schöne Freude über etwas Gelungenes, über etwas Schönes sozusagen transformieren will, umwandeln will, tatsächlich in etwas Hässliches, nämlich in den Stolz selber. Kaum, dass wir fröhlich unseren Sieg feiern, flüstert er uns zu, das hast du gut gemacht. Nicht nur gut, nein, sondern besser. Besser als Magdalena, Sebastian oder Christian das jemals könnten. Das hätten nicht viele so gut hingekriegt. Die Menschen sollten dich dafür bewundern. Du solltest dich dafür bewundern. Ich hätte Lust, noch eine ganze lange Ecke irgendwie in diesen sechs Teilen hier rumzuschwimmen. Das sind ganz spannende Teile. Ich habe sie nur ganz schnell abgehandelt, weil, glaube ich, dann doch die meisten von euch, inklusive mir, damit etwas anfangen können. Darf ich mal Handzeichen sehen? Wem ist das völlig fremd? Wer hatte noch nie damit zu kämpfen und ist dem auch noch nie erlegen? So, ich habe das prophetisch vorhergesehen. Seht ihr, 7 Jahre Studium gehen nicht spurlos an einem vorüber und schon weiß man, wie die Menschen sind. Das ist Versuchung. Das ist Versuchung und Menschen weltweit und durch alle Zeiten hindurch haben damit zu kämpfen. Sicher ist jeder von uns für einzelne Dinge mal mehr anfällig und mal weniger. Es gibt so einzelne Lieblingsversuchungen vielleicht, für die wir besonders offen sind, sei es von der Persönlichkeit, sei es von irgendwelchen biografischen Prägungen her. Aber grundsätzlich muss damit jeder kämpfen. Und das hat übrigens auch dieser einsame Wüstenmann gemerkt, der interessanterweise dann auch geschrieben hat, ob diese Gedanken unsere Seele belästigen oder nicht, hängt nicht von uns ab. Das heißt, sie kommen. Keiner von uns kann sagen, ich strenge mich jetzt ganz arg an. Manche sind auch im Christsein total frustriert, weil sie auch nach 20 Jahren Christsein immer noch merken, zack, wieder dieser Gedanke. Oh, ich bin so schlecht. Oh. Oh, ich muss echt im Glauben wachsen. Trotzdem wird immer wieder kommen. Die spannende Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn sie kommen? Das ist die eigentliche, entscheidende, spannende Frage. Ob sie nämlich in uns verweilen oder nicht verweilen, ob wir sie einlassen, ob sie Leidenschaften anregen oder nicht anregen, das hängt von uns ab. Die spannende Frage ist also, wie kann ich diesen Anfechtungen, dieser Urwucht, diesen zerstörerischen Grundgedanken Widerstand leisten? Und jetzt sind wir auch bei den Mönchen, insofern ist das Thema bei den Mönchen ganz gut aufgehoben. Eine wesentliche zentrale Frage der Mönche lautet nämlich, wie kann ich mit dem, was in mir und außerhalb von mir an Ungutem ist, auf möglichst gute Weise umgehen? Wie kann ich dem auf geistliche Weise Widerstand leisten, was regelmäßig Unordnung und Unfrieden in mein Leben trägt? Und ein paar Waffen oder Techniken, die sich im Mönchtum durch die letzten 1500 Jahre entwickelt haben, die auch zum Teil in der modernen Psychologie, in der Verhaltenspsychologie immer wieder auftauchen als eine Grundart sozusagen auch des psychologischen Umgehens damit. Hier steckt zum Teil auch das Geistliche noch tief mit drin. Das möchte ich euch gerne vorstellen. Wichtig ist, dass ihr versteht, dass diese Waffe nichts ist, weniger wie eine Atombombe, sozusagen, mit der ich mich bewaffne, wo ich auf den roten Knopf drücke und dann sprengt das alles weg, sondern es ist eher wie ein Schwert, das ich führen lerne. Das heißt, am Anfang bin ich noch etwas schwerfällig, ich habe nicht so, und man lernt tatsächlich durch den Gebrauch, indem man es immer wieder tut, damit sinnvoll umzugehen. Insofern ist eine Technik vielleicht auch eine gute Beschreibung, weil eine Technik das Üben und das Besserwerden beinhaltet. Wir schauen uns mal 5 solcher Waffen oder Techniken an. Erstens, Aufmerksamkeit und Identifikation. Ganz spannend. Evagrius Ponticus schreibt, wenn ein Mönch die wilden Gedanken kennenlernen und sich mit ihrer Technik vertraut machen will, das heißt, dahinter steckt, dass diese Gedanken, diese Wucht hat schon ein inneres System, das man ein Stück weit auch verstehen kann. Dann beobachte er die Gedanken, beachte ihre Dauer und ihr Nachlassen. Welcher Gedanke welchem anderen folgt und welcher ihm auch nicht folgt, und er erfrage von Christus die Gründe davon, warum folgen die so, gerade auch bei mir. In der Tat, die wilden Gedanken können die nicht ertragen, die mit Wissen an die Praxis herangehen, denn sie wollen im Dunkel fangen, die rechten Herzen sind. Am besten laufen diese Prozesse in uns ab, wenn wir nie so genau hingucken. Erst wenn wir das Ding ans Licht zerren, uns damit ins Licht stellen, auch typisch ein geistliches Grundwissen sozusagen ins Licht mit dem Dreck, verliert das stückweise seine Kraft. Hilfreiche Fragen für die Selbstbeobachtung könnten also sein, für welche Gedanken, da steht noch Dämonen, für welche Gedanken, Dämonen, für welche Kräfte bin ich besonders anfällig? Wann bin ich eigentlich besonders anfällig? Das ist interessant. Auch in meinem Leben gibt es bestimmte Zeitpunkte und auch Orte, wo ich für bestimmte sozusagen Grundkräfte oder Triebe oder was besonders anfällig bin. Wann bin ich eigentlich besonders anfällig? In welcher Stimmung, nach welchen Ereignissen, nach welchen Begegnungen, in welchem Zustand, zu welcher Tageszeit, in der Gemeinschaft, mit welchen Menschen und so weiter. Und wo bin ich besonders anfällig? Gibt es bestimmte Umgebungen, wo ich besonders anfällig bin? Wie reagiere ich eigentlich bisher, wenn so etwas kommt? Ich bin ja nicht ganz blöd, ich bin ja nicht ganz unerfahren. Leiste ich dem Widerstand? Wenn ja, wie? Und auch wie lange? Wann gebe ich den Widerstand auf? Wenn ich keinen Widerstand leiste, lasse ich mich eine Weile in das Dunkle treiben und merke dann aber, jetzt wird es aber zu dunkel. Und dann sozusagen, dann fange ich quasi an, irgendwie mich zu wehren. Also einfach mal Selbstbeobachtung, Aufmerksamkeit und Identifikation. Denn erst wenn wir kennen und verstehen, was uns da immer wieder zu Fall bringt und vor uns hertreibt, können wir uns sinnvoll wehren. Das Zweite, die Türsteher-Methode beziehungsweise dann die Methode des sogenannten Gedankenabschneidens. Das Bild vom Türsteher macht klar, was wir einlassen in unser Denken, in unser Sehen. Was wir wahrnehmen, ist zu einem großen Teil unser Ding. Das heißt, wir haben einen sehr großen Einfluss darauf, was ich in mich einlasse, womit ich mich beschäftige, was ich wie lange auf mich einwirken lasse und Kraft gewinnen lasse in mir. Wir sind also der Türhüter unseres Herzens. Und wenn nun irgendwelche wuchtigen, unguten, brutalen oder sanft lockenden Gedanken bei uns anklopfen, empfehlen die Mönche eine Technik, die das Gedankenabschneiden, die sie das Gedankenabschneiden nennt. Im Grunde ist es etwas ganz Einfaches. Auch das Bild von einer heißen Kartoffel ist hilfreich, zu sagen, ich lasse einfach los. Ich denke diesen Gedanken nicht weiter. Ich gebe mich diesem Gedanken nicht hin. Und auch das ist eine geistliche Beobachtung am Anfang. Je früher wir merken, dass das kommt, dass das herankriecht oder heranrollt, je früher ich das bemerke, desto einfacher kann ich den Gedanken fallen lassen. Desto einfacher kann ich den Gedanken abschneiden. Es gibt dazu natürlich wie in vielem so eine Geschichte aus dem alten Mönchtum. Ein alter Mönchsvater, der seine Schüler lehrt, ist mit einigen Mönchsschülern in der Nähe eines Waldes. Und er sagt zu einem seiner Schüler, sagt, guck mal da, kleines Bäumchen, so eine kleine Mini-Tanne, so ein Schössling. Und sagt, reiß das doch mal aus. Der Mitschüler geht hin, zack, bückt sich, weg damit, überhaupt kein Problem. Dann sagt er, guck mal da, so hoch vielleicht, schon irgendwie 1,5 Jahre auf dem Buckel und sagt, zieh mal, mach mal raus. Und er merkt schon sozusagen, er muss relativ kräftig rütteln und rucken. Und dann nimmt er eins Bäumchen von der Größe, irgendwie hat schon 4 Jahre, durfte das schon wachsen. Und er sagt, und, jetzt mal hier. Und natürlich keine Chance. Erst zu dritt oder zu viert kriegen sie das dann irgendwie mehr abgerissen als entwurzelt. Und der Mönchsvater sagt dann, er kommt zur Lektion selber oder zur Auslegung, er sagt, seht Brüder, so ist es auch mit den Leidenschaften und schlechten Gewohnheiten. Solange sie noch klein und anfänglich sind, können wir sie, wenn wir wollen und wenn wir sie merken, mit Ruhe abschneiden, können wir sie fallen lassen, nicht weiterdenken, nicht in uns einlassen, sagen, du kommst hier nicht rein. Wenn wir uns aber um sie kümmern, nicht um sie kümmern, weil sie ja klein sind, weil wir sie auch irgendwie ein bisschen mögen, zumindest etwas Dunkles in uns mag das, verfestigen sie sich und je mehr sie sich verfestigen, desto mehr Mühe brauchen sie. Eine dritte Waffe, Anbetung und Sprachenrede, ich weiß nicht, wie charismatisch ihr aufgestellt seid, ob ihr mit der Zungenrede oder der Sprachenrede etwas anfangen könnt oder nicht, ansonsten, das ist hier nicht wesentlich. Die Grundidee ist folgende, es kann sein, dass man im geistlichen Kampf, wenn man so will, dass man sich zu sehr auf das Zerstörerische fokussiert, auf das Dunkle. Und dass auf einmal sozusagen alles, man ist wie gebannt, wie das Kaninchen vor der Schlange und verwickelt sich in einen Kampf und vielleicht auch dann auf eine Weise in einen Kampf, der so nicht wirklich zu gewinnen ist. Und dann zu sagen, der Fokus stimmt nicht. Es kann sehr hilfreich sein als eine Technik, dass man den Fokus einfach wegreißt von dem, was mich da so in Anspruch nimmt und tatsächlich auf Gott ausrichtet. Das heißt, wenn etwas kommt, dass ich mir überlege, was ist das? Irgendwie sind das Lobpreislieder bei mir? Ist das ein Psalm, den ich auswendig gelernt habe, den ich mir dann sozusagen innerlich einlege? Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ist das so etwas, ist das sowas wie die Gabe der Sprachenrede, die leise im Hintergrund laufen kann? Also etwas, was sozusagen bewusst wirklich dann auf Gott hinschaut und Gott ist letzten Endes immer stärker als das finsterste Dunkel. Und irgendwann muss die Anfechtung weichen. Die vierte Waffe, dazu hole ich ein bisschen aus. Hinter der vierten Waffe ist im Grunde vielleicht sogar auch der Schlüssel, das zu verstehen. Ihr Lieben, wenn wir für diesen unseren Kampf, in dem jeder von uns steht, jeder von uns muss irgendwie damit umgehen, wenn wir für diesen unseren Kampf im Grunde immer nur auf unsere eigenen Kräfte zurückgreifen, auf das, was eben so in uns ist, an eigenem Wollen, an eigenem Widerstand, an eigener Kraft, an eigener Souveränität oder Weisheit, mit den Dingen umzugehen, dann werden wir den Kampf früher oder später immer wieder aufs Neue kräftig verlieren. Das wird jeder bestätigen können, der schon einmal der ganzen Macht von abgrundtief zerstörerischen sexuellen Gedanken begegnet ist. Oder der schon einmal erlebt hat, mit welch orkanartiger Wucht einen der Zorn hinwegfegen und Dinge und Beziehungen zerstören kann. Oder der seit vielen Jahren mit Neid oder Unzufriedenheit oder Trägheit ringt und dabei immer wieder verliert. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir begreifen, geistlich Widerstand leisten, meint ein inneres Kämpfen, das sich aus der Kraft Gottes speist. Das sozusagen Christus ranlässt. Natürlich mit mir und in mir, das ist irgendwie nicht so, dass ich auf der Couch sitze und Christus irgendwie die Dinge für mich zu Ende führt. Aber es ist eben auch nicht, dass ich das mache, sondern dass Christus in mir, mit mir, der Heilige Geist, dessen Tempel ich bin, hier massiv mitkämpft. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist da wesentlich mehr Verheißung drauf, als wenn das immer nur ich selber bin. Der Schlüssel zu jedem erfolgreichen geistlichen Kampf liegt in dem, was Paulus im Galaterbrief so beschrieben hat. Ja, ich lebe. Aber nun eben interessanterweise doch nicht einfach ich oder mein altes Ich oder nur ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn wir an Christus glauben, wenn wir mit Christus unterwegs sind, sind wir eben nicht allein auf uns gestellt, sondern dann ist da Christus in uns und wir in Christus. Das sind ja zwei so theologische Schlagworte, die heißen, zwischen Christus und mir ist etwas Unauflösliches geschehen. Eine Einheit entstanden, eine neue, von Christus her unauflösliche Einheit. Und dann ist die eigentlich spannende Frage oft im geistlichen Kampf, nicht zu sagen, wie kann ich dem Zorn mehr aufs Maul hauen, sondern wie kann Christus in mir besser, gründlicher, kraftvoller und nachhaltiger mit diesem Zorn umgehen und diesen Zorn in den Griff bekommen. Und dieses, wie kann Christus das tun, mündet eigentlich in dieser Urfrage, die eigentlich jeden Christen immer wieder intensiv umtreibt, zu sagen, wie kann eigentlich Christus in meinem Alltag mehr Raum gewinnen? Denn der Alltag, ein Alltag, der von Arbeit, Terminen und Verpflichtungen geprägt ist, neigt immer dazu, unser Kopf und unser Herz komplett in Beschlag zu nehmen. Wir beginnen am Morgen, in uns steht schon sein, geht das Ganze schon gerattere schon los, was alles dran ist, und dann sind wir auch tatsächlich drin in dem, was dran ist, und am Abend sind wir angekommen und stellen fest, ich war eigentlich weit davon entfernt, am Tag irgendwie mehrfach bewusst in die Gegenwart Gottes einzutreten oder mir Gott bewusst zu machen. Der Tag ist einfach so passiert. Er hat mich mit sich fortgerissen. Er hat mich eingesaugt am Morgen und ausgespuckt am Abend. Und dazwischen habe ich irgendwie funktioniert. Die Mönche haben hier, sie nennen das die geistliche Waffe der Ordnung, der Struktur. Sie verpassen, sie versuchen, und da haben sie wiederum einen starken Vorteil uns gegenüber, weil sie eine Gemeinschaft sind, die nach bestimmten immer wiederkehrenden Mustern funktioniert. Die Tagzeitengebete sind das Wesentliche im Mönchtum, womit sie das tun. Sie unterbrechen ihren Tag ständig, immer wieder, zuverlässig, alle miteinander. Die Glocke erklingt, sie lassen alles fallen und zack, gehen sie zu ihrem Tagzeitengebet. Das heißt, sie unterbrechen, sie schaffen einzelne Gottes- und Christusinseln in dem reißenden Strom des Alltags und treten immer wieder bewusst hinaus, entziehen sich diesem immer weiter und gucken kurz nach oben, halten sich Christus hin, nehmen sozusagen Blickkontakt auf zu dem, der da in ihnen lebt und der sie liebt. Mit der Waffe der Ordnung versuchen wir also, unserem Tag in irgendeiner Weise eine geistliche Struktur zu verpassen. Weil das in unserem Alltag gar nicht so einfach ist, weil jeder von uns in individuellen Systemen eigentlich unterwegs ist. Weil wir uns eben nicht so einfach auch von der Gemeinschaft getragen immer wieder herausnehmen können und manchmal sogar einfach auch herausgenommen werden. Deswegen ist das vielleicht sogar die größte Herausforderung eines christlichen Lebens, sich irgendeine Form von geistlicher Struktur zu setzen. Bei den Mönchen sind das, wie gesagt, die Tagzeitengebete. Ich schlage euch vor, bei uns in Hirsau ist in diesen alten Ruinen, die ja nicht mehr als eigentliches Kloster funktionieren, aber trotzdem irgendwie noch was atmen von dem, was da über 500, 600, 700 Jahre gelebt hat und getan wurde, sind Tagzeitengebete für den Alltag entstanden. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Mönche in einem Kloster wart, an Tagzeitengebeten teilgenommen habt. Das sind hochkomplexe Dinge, die oft mehr gesungen werden, als gesprochen werden, immer wieder mit einzelnen Tageslesungen, und dann muss man immer blättern und entweder hilft einem ein Mönch oder ein erfahrener Mitbeter oder man ist ein bisschen verloren. Das ist der Versuch an 5 zentralen Orten des Tages. Morgens auf der Bettkante, dann zu Beginn der Arbeit, sozusagen, also schon nach dem Frühstück, wenn irgendwie so wirklich der Tag in den Blick kommt, dann am Mittag, in der Mittagspause, am Abend des Arbeitstages sozusagen, wenn die Arbeit getan ist, und dann wiederum auf der Bettkante, diesmal in die andere Richtung, also ganz am Ende des Tages. 5 Tagzeitengebete, die zwischen 5 oder vielleicht zwischen 3 und 4 und 10, 15 Minuten sind, wenn man sie wirklich mal auskostet. Vorschläge, wenn ihr Lust habt, ich habe ein paar davon mitgebracht, ihr könntet die für 3 Euro erwerben, die sind noch in meinem Auto auf der anderen Seite beim Pfarrhaus, das ist eigentlich nicht so clever. Ich finde dafür vielleicht eine Lösung. Ich schleppe die nachher irgendwo her und stelle die hier vorne irgendwo hin. Ich mag die sehr, probiert das mal. Ihr werdet vermutlich keine fünf Tagzeiten-Beter werden, fünf Tageszeiten. Aber wenn ihr an 2 oder 3 sozusagen mitten im Tag immer wieder merkt, viele Menschen haben damit schon sehr hilfreiche Erfahrungen gemacht. Trotzdem geht es mir nicht nur um Eigenwerbung, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dem eigenen Tag eine geistliche Struktur zu verpassen. Wenn ich viel mit dem Auto unterwegs bin, dann rein mit christlicher Musik, Predigten, geistlichen Hörbüchern. Zack, hier schon mal das genutzt. Es gibt die Möglichkeit, die Losungen als Bildschirmschoner sich einzurichten. Auch schön, weil sie immer wieder auf aufflackern und mich mitten in meiner Arbeit an das erinnern, wovon ich lebe. Wenn man in der Nähe einer Kirche wohnt und man die Glocken nicht eh schon immer überhört, dann ist es hilfreich, wenn man die Glocken hört, dass man ganz kurz innerlich innehält, sozusagen einmal kurz Blickkontakt aufnimmt, einmal kurz zu Christus aufschaut oder ein kurzes Gebet spricht. Auch das ist möglich. Man kann ein Gebet vor oder nach dem Essen, das ist jetzt auch alles nicht völlig neu, ein Gebetsspaziergang durch die Natur oder durch den Park. Es gibt sogar sehr ambitionierte Menschen, ich habe das mal eine Zeit versucht. Es gibt so Uhren, die sind meistens furchtbar hässlich, die, ich glaube, sie heißen Vibralight oder sowas, die Patienten daran erinnern, wenn sie zu einer bestimmten Uhrzeit ihre Medikamente nehmen müssen. Also man kann dann zum Beispiel einstellen, was weiß ich, alle halbe Stunde oder alle Stunde vibriert das Ding am Arm, unmerklich für alle anderen. Auch da sozusagen, sich immer wieder so einen Impuls zu setzen oder einer, der ist aber schon pensioniert, deswegen kann er das machen, der hat auf seinem Smartphone das Glockenläuten seines Lieblingsklosters installiert und hat das immer an 6 Uhr läuten, an 9 Uhr läuten, an 12 Uhr läuten, an 15 Uhr läuten, an 18 Uhr läuten. Und jedes Mal, wenn man mit dem zusammen ist, fangen irgendwann an, die Glocken zu läuten. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber auch sehr hilfreich. Und manchmal läuten sie ja auch, wenn keiner dabei ist, und dann ist es für ihn wahrscheinlich noch hilfreicher. Meine letzte Waffe, meine letzte Technik, es gibt noch ganz viel mehr. Ich hätte auch gerne noch was über das Fasten gesagt, auch ganz spannend. Und noch für ganz viele andere. Aber ich muss mich ja irgendwie beschränken. Leben aus der Vergebung, eine fünfte Waffe. Niemand von euch, inklusive mir, wird es schaffen, dauerhaft allen Versuchungen, allen dunklen Gedanken, all dem, was da so auf uns einstürmt, zu entgehen. Jeder von uns wird immer wieder einmal fallen. Und manchmal fallen wir ja sogar ausgesprochen lustvoll. Manchmal versuchen wir uns nicht einmal zu wehren, sondern geben den bösen Gedanken nur allzu gerne nach. Werden dann schuldig an uns selber, an den Menschen um uns herum und eben an Gott. Und deshalb ist es wichtig, dass wir begreifen, auch das Leben aus der Vergebung ist bewusst eine, in diesem Kampf sozusagen eine Technik, eine Waffe. Wenn wir straucheln, wenn wir fallen, wenn wir uns vom Bösen überwältigen lassen und schuldig werden, dann sollten wir uns in dieser Waffe üben. Und die funktioniert so, wenn die Niederlage selber keine allzu schlimmen Auswirkungen hatte, dann gilt nicht sagen, oh ja, ich bin so, ich bin ein Loser, ein Versager, ich bin so eine Pfeife. Und auch nicht sagen, die anderen machen es ja auch, läuft, nicht so schlimm. Sondern wirklich, zack, zu Jesus, zu Christus, Schuld hier, schon wieder, tut mir echt leid. Und das Ding ist weg, schütteln, aufstehen, weiterkämpfen. Die nächste Gelegenheit zum Führen der Schwerter folgt. Das Ganze ist eine sehr, sehr hilfreiche Sache, sich von dem, wo man fällt, nicht kaputt und nicht irre machen zu lassen. Ein bisschen anders verhält es sich, wenn der Fall tief ist, wenn die Schuld schwer wiegt und der Schaden groß ist, wenn sich eine Sucht ausgebildet hat oder ich im Zorn gewalttätig geworden bin oder ich mich verschuldet habe über meinem Habenwollen. Dann braucht es mehr. Dann ist es zwar ebenfalls goldrichtig, mit der Schuld zu Christus zu gehen. Die Schuld ist genauso schnell weg. Aber es macht Sinn, jetzt nicht sofort schütteln und wieder weiter, denn dann bleibe ich ja in diesem Muster drinnen. Ich bediene dieses Muster, sondern dann tatsächlich nochmal genauer hingucken mit der Hilfe von einem Seelsorger und oder Therapeuten. Dann ist wichtig, dass wir verstehen, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Wo hat sich das schon angebahnt in meinem Leben? Welche inneren Verletzungen oder Sehnsüchte oder ungute Mechanismen haben das ermöglicht? Wie kann ich mich zukünftig davor schützen? Und manchmal ist es auch wichtig, dass man sich nochmal von außen, von einem Seelsorger oder einem Therapeuten die Vergebung wirklich zusprechen lässt. Manchmal glaubt es das eigene Herz erst, wenn ein anderer es zuspricht und man sich nicht der Selbsterlösung verdächtig macht, indem man sagt, naja, es wird schon weg sein. 6 wuchtige Urgedanken und Kräfte und 5 Waffen. Es gäbe, wie gesagt, auch der Waffen noch viele. Ich mag das Thema sehr, aber für heute soll es das mal gewesen sein. Bleibt mir noch, euch Ermutigung für den Kampf mitzugeben. Worte ursprünglich von Gott an Josua, aber gerade auch mit Blick auf diesen geistlichen Kampf 110% Worte Gottes an mich und an jeden Einzelnen von euch. Sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir in allem, was du da tun und kämpfen wirst. In deinen Siegen und in deinen Niederlagen, in deinem Kampf, ich bin der, der vorangeht, der dabei ist und der das gute Werk, das er in dir angefangen hat, auch vollenden wird. Bis an den Tag Jesu Christi. Amen.